Der folgende Podcast wurde unter sehr speziellen Bedingungen aufgenommen. Er wirkt auf den ersten Blick nicht so charmant, witzig und voller Esprit, wie Sie das von die rechte und die linke Hand des Podcasts gewöhnt sind. Erst wenn Sie diesen Podcast zum zweiten Mal hören, wird Ihnen bewusst, dass das nicht der Fall ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder die rechte und die linke Hand des Podcasts und wir legen nach dem fulminanten Undertaker-Podcast von vor 2 Wochen gleich mit einem schlagkräftigen Schwergewicht nach, nämlich mit Rocky Balboa, einem Helden meiner Kindheit. Aber das mache ich wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem Kompagnon, guten Freund, ehemaligen Kollegen, 1000-Sasser und Weltklasse-Podcaster aus dem Südosten Österreichs. Ich bin gespannt, ob er das mittlerweile auch schon hört. Er lebt jetzt schon seit einigen Monaten dort. Olle, wie geht es dir? Hallo Olli.
Hallo lieber Christian. Eigentlich wollte ich mit Christian, also in Anlehnung an Adrian, starten, aber dann habe ich das für zu aufdringlich empfunden und deswegen starte ich da jetzt ganz normal in den Podcast und begrüße dich und alle unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso wie du. Hab mich sehr gefreut über deine netten ersten Worte. Mir geht's gut, vielen Dank. Ich bin Corona-frei und die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Nachmittag. Ich komme heute wieder mal von der Wohnung und nicht vom Auto, was mir persönlich natürlich wesentlich mehr taugt, weil es ist sehr warm, fast ein bisschen zu warm. Ich glaube, ich werde mir jetzt dann ein Fenster aufmachen. Wie geht's dir? Du bist ein bisschen im Stress, liest ich so ein bisschen nebenbei, oder?
Ja, bin ich, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde voll deliveren heute. Ich freue mich schon lange darauf, endlich über Rocky zu sprechen und da, ja, lasse eine Pandemie nicht dazwischen kommen.
Da machen wir schon lange keine Sorgen mehr. Deine Delivery seit Folgen ganz hoch oben angesiedelt.
Und genau, da muss man jedes Mal bestätigen. Wir sind mittlerweile, fahren wir podcastmäßig auf einem Niveau, da kann man sich nicht mehr erlauben, auch nur 1-2% nachzulassen.
Ja, aber
das sind wir unseren Fans schuldig. Ja,
dafür sind wir zu Recht einer der meistgehörten mittlerweile und auch meist gelobten von den Kritikern Podcasts im deutschsprachigen Raum.
Und ja, also für Österreich auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, können wir auch ein bisschen stolz auf uns sein, dass wir das innerhalb von, wie lange ist es, 1,5 Jahr, so viel Reichweite gebracht haben. Bin ich wirklich sehr erfreut drüber. Ich bin nicht überrascht, weil ich habe mir das natürlich erhofft und auch damit gerechnet. Das ist aber schnell gegangen und taugt mir.
Eine feine Sache. Und da möchte ich auch den Dank natürlich weiterleiten an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die sind ja auch nicht ganz unbeteiligt für unseren Erfolg. Muss man jetzt an der Stelle eigentlich auch mal sagen. Du, aber wenn du so viel zu tun hast und netterweise, weil ich da jetzt mal ein gutes Zeitfenster habe, mir zuliebe diesen Podcast einschiebst, möchte ich auch für dich etwas tun. Und zwar mein Ziel ist es heute, mit dir gemeinsam eine Aufnahme aufs Parkett zu legen, wo du einfach dann letztendlich nur noch entspannt, wenn du das dann schneidest, die Jingles reinschneiden musst und das Theme und alles andere soll ohne Versprecher und ohne Blödheiten ablaufen und voll auf Zug. So hätte ich mir die Zeit vorgestellt.
Ich weiß gar nicht, wie du das machst, Chrissy. Du handelst momentan alles. Die Arbeit, wo so viel zum Tun ist momentan. Den Podcast, die Familie. Du bist für mich momentan nicht nur der Chrissy, nicht nur der Christian, nicht nur der Christopher, du bist für mich der Christophorus. Der Christophorus 1, weil du hilfst in der Krise, wo keiner mehr helfen kann. Das ist sensationell. Du bist systemrelevant. Meiner Meinung nach bist du sowas, weiß ich nicht. Wenn du in einer großen Firma arbeiten würdest, dann wärst du hundertprozentig so ein Human Resources Management Controlling Chief Junior Assistant Operator.
Dann würde ich sagen, kommen wir gleich einmal zu unserem Thema.
Der Held der Woche.
Heute möchten wir mit euch ein bisschen über Rocky sprechen, über den ersten Teil der Rocky-Saga. Und Rocky ist ein US-amerikanischer Boxerfilm von 1976 des Regisseurs John G. Evelson, der euch wahrscheinlich noch was sagt. Also vor ein paar Folgen haben wir über Karate Kid gesprochen. Ja, genau, ist der gleiche Regisseur. Und ja, für die Kenner unter euch, ihr werdet jetzt da wahrscheinlich ein paar Gemeinsamkeiten erkennen können. Ne? Eine gewisse Schiene, auf der der Evelson gefahren ist. Ein Boxerfilm, ein amerikanischer mit Sylvester Stallone in der Titelrolle des Boxers Rocky Balboa. Und interessante Sache ist auch noch, dass Stallone das Drehbuch dazu geschrieben hat. Auf Deutsch hat der Podcast. Ja, das passiert, wenn man nebenbei nur WhatsApp-Nachrichten liest. Auf Deutsch hat der Film einen lustigen, wie oft im deutschsprachigen, so einen zweiten Titel irgendwie. Es hat den Verleihern nicht gereicht, es nur Rocky zu nennen, sondern haben es auf Deutsch nur Rocky, weißt du, Rocky, weißt du vielleicht. Sag einmal.
Ich weiß es, soweit ich mich erinnern kann, war es die Chance seines Lebens. Und genau. Ich habe mir natürlich, so wie du, mir gedacht, das ist natürlich völlig albern, ja. Aber ja, ich habe mir nachher gedacht, das könnte sich natürlich auch auf Sylvester Stallone beziehen, weil dessen Chance seines Lebens war es auf alle Fälle. Denn der hat ja mit jungen 28 Jahren bereits dieses Drehbuch damals geschrieben, und er war ja auch nicht gerade, ist ja nicht gerade im Geld geschwommen, sagen wir so. Und von daher war das natürlich seine große Chance seines Lebens.
Ja, er ist inspiriert worden durch einen Boxkampf des Schwergewichts-Champions und wahrscheinlich arme Helden dieses Podcasts, Muhammad Ali, gegen den 36-jährigen, relativ unbekannten weißen WM-Herausforderer Chuck Wepner. Und wenige Monate nach dem Kampf, also im Juni 75, verfasste Stallone dann, wenn man seinen Angaben glauben kann, innerhalb von nur 3,5 Tagen die erste Fassung des Drehbuchs und hat es dann so auch in den nächsten Wochen, Monaten Filmproduzenten angeboten. Also innerhalb von 3,5 Tagen ein Drehbuch zu verfassen, das ist natürlich sehr, sehr flott. Also da merkt man, da war die Energie, die es gebraucht hat, einfach da und ist ihm zur Seite gestanden und hat er gut gemacht.
Ja, und das heißt für mich vor allem auch, dass er einfach das wollte, dass er das im Kopf gehabt hat und dass diese Kreativität aus ihm hinaus musste. Und deswegen war er da auch so mit dem Herzen dabei.
Die Zeit war reif. Und was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wie viele Fassungen des Drehbuchs es dann gegeben hat, aber die erste hat er auf jeden Fall mal innerhalb von 3,5 Tagen rausgehaut. United Artists bot ihm daraufhin $75.000 für sein Skript. Es ist aber nicht zu einer Übereinkunft dann gekommen, weil die wollten, dass Ryan O'Neill oder James Caan die Titelrolle spielen soll. Aber Stallone hat darauf bestanden, und das war auch ein guter Schachzug von ihm, hat darauf bestanden, dass er der Hauptdarsteller in dem Film sein möchte.
Da hätte ich zwei Fragen dazu. Erstens mal, ist 75.000 US-Dollar für die damalige Zeit viel oder wenig? Kannst du das ungefähr einschätzen im Filmbusiness? Also jetzt kann ich nicht.
Ich habe einmal gehört, dass man für eine Tatort-Folge, ich glaube, 70.000 Euro kriegt.
Okay.
Jetzt. Na, und das ist ein großer Hollywood-Film. Müsstest mehr kriegen, ne? Normal. Aber es ist auch 40 Jahre, 45 Jahre her.
Eben. Also schon im Zeitkontext zu sehen.
Ja.
Okay, na, macht ja nichts.
Ich habe jetzt leider nicht verstanden, den letzten Satz, den du gesagt hast.
Naja, also natürlich in dem damaligen Zeitkontext betrachtet, aber ist in Ordnung. Also wahrscheinlich war es jetzt nicht besonders viel, trotz allem, denke ich mir mal. Und die zweite Frage ist der Ryan O'Neill, woher kenne ich den? Und James Caan, woher kenne ich
James
den?
James Caan kennst beide aus sehr vielen Filmen. James Caan zum Beispiel hat den Consigliere in Der Pate gespielt. Und Ryan O'Neill, ist vor allem nur ein Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast, Love Story. und für den Rest würde ich sagen, schau einfach nach im Internet. Findest sicher was.
Ja, vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben, liebe Zuhörer.
Ja.
Wäre natürlich super, der Algorithmus würde sich freuen.
Genau. Dann kriegst du mehr Ryan O'Neill Sachen. Du, das Filmstudio hat dann ständig die Angebote erhöht und ist bis $300.000 gegangen. Also das erklärt wahrscheinlich auch schon, ob 75 viel war, wenn es dann 300.000 da zahlen hätten können, bis man sich schließlich einigte. Und der Stallone hat dann einen Vertrag unterschrieben, der relativ bescheidenes Honorar von $20.000 vorsah und einer niedrigen Gage von $620 wöchentlich. Aber, und jetzt kommt's, so wie es der Arnie schon einmal geschafft hat, das haben wir im Arnie-Podcast auch einmal erzählt, er hat sich so beteiligen lassen an den Einspielergebnissen. Und zwar mit 10%. Also alle, brauchen wir nicht viel weiter reden, kannst dir vorstellen, dass das für einen Stallone mit diesem Welthit Rocky natürlich ja, die 10% viel besser waren als diese, für wenn er die 300.000 genommen hätte, oder?
Absolut, und auch eine gute Motivation, um weitere Teile in der Franchise zu drehen.
Genau.
Du wirst uns jetzt ja wahrscheinlich relativ bald auch was über die Handlung sagen, gell? Und darf halt ich...
Nein, kannst du ruhig, wenn du willst. Ich meine, du hast den Film genauso gesehen wie ich. Wenn du mir reden willst, bitte erzähl die Handlung kurz. Nein, ich meine, die meisten kennen sie ohnehin. Worum geht's, Holle? Worum geht's?
Bevor wir über die Handlung reden, hätte ich die gerne etwas gefragt. Und zwar hätte ich drei schöne Fragen für dich. Oder beziehungsweise die Fragen, es gibt eine Frage und ich würde es in die Rubrik Quiz einordnen. Also, bist du bereit für ein kleines Quiz? Das habe ich mir jetzt kurz vor der Aufnahme nur überlegt.
Ja.
Und die Frage lautet:
Der Quiz. Mit dem Olli und dem Chris.
Welche Hosenfarben hat Rocky in seinen Kämpfen an? Dazu musst du
unterschiedliche
natürlich erstmal herausfinden.
Er hat, in dem ersten hat er weiße Hosen mit roten Streifen, weil da regt er sich dann ja nur auf, dass auf dem Bild, auf diesen Bildern, die dann beim Ring hängen, sehr große Bilder vom Apollo und von ihm hängen. Und da auf dem Bild ist es rot und mit einem weißen Streifen.
Ja. Das stimmt absolut. Korrekt. Und wie geht's weiter? Rocky 2, da hat er keine weiße Hose an. Das ist soweit, so viel kann
da
ich dir
schon verraten. Wahrscheinlich hat er schwarz-goldene an.
Ja, du bist ja unglaublich gut drauf.
Ja.
Ist richtig, ja. Interessant, oder? Weiß-rot, schwarz-gold. Also einmal Österreich, einmal Deutschland. Und ja. Auch in Teil 3 und Teil 4, das wissen natürlich die meisten, vertritt er die Landes- und Staatsfarben eines Landes. die Landesfarben eines Staates. Ich glaube,
ja, er übernimmt es von Apollo. So. Aber nur im ersten Kampf gegen Clubber Lang, im dritten Teil, hat er diese Hose noch nicht. Was hat er denn da an?
Da hat er die Hose noch nicht an. Ach so, weil er gegen Clubber Lang zweimal Na, wieso? Er tritt eh nur einmal an gegen Clubber Lang, gegen Mr. T. Da hat er doch die Army-Hose schon an, oder? Also auf dem, sicher, er hat's an. Ich hab Rocky 3, das Auge des Tigers, Google. Hose, schwarz, Hose, red, white and blue. Die amerikanischen Farben.
Ole, er kämpft zweimal gegen Clubber Lang. Erst beim zweiten Mal wird er vom Apollo trainiert und kriegt dann vor dem Kampf diese amerikanische Flaggenhose von ihm. Beim ersten Kampf wird er noch vom Mickey, der dann auch stirbt, trainiert.
Okay, dann ist
und vielleicht... Und da hat er diese Hose noch nicht.
Ja, dann ist eine gelb-schwarze Hose. Aber eigentlich, du drehst den Spieß gerade um. Ja, so geht's aber nicht. Ich wollte dich eigentlich prüfen und fragen.
Ja, aber mach weiter.
Aber es stimmt, oder? Dann trägt er eine gelb-schwarze Hose. Genauso wie gegen
wahrscheinlich, Hulk Hogan. Das muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich, ja. Die vom okay. Hulk Hogan, ja.
Na, was du hast, macht ja nichts. Wir sind ein Team. Wir lösen unser Quiz gemeinsam. Also er trägt zumindest gegen Hulk Hogan die gelb-schwarze Hose. Und ich muss gestehen, dadurch, dass ich das jetzt so versemmelt habe und nicht einmal mehr mich ordentlich erinnern habe, Kinder, dass er zweimal gegen Clubber Lang antritt, würde ich doch dich bitten, den Handlungsstrang zu erzielen.
Die Hauptperson, der Protagonist ist Rocky Balboa, ist ein heruntergekommener Boxer italienischer Abstammung, der im armen Viertel von Philadelphia lebt. Er verdient sich sein Geld, indem er ein bisschen Geld eintreiben geht für einen Kredithai und arbeitet ein bisschen im Boxstudio. Außerdem hat er ein bisschen Geld verdient als Preisboxer. Und ja, so wird der Charakter Rocky gleich mal irgendwie vorgestellt. Und er ist jetzt nicht unbedingt der hellste Mensch auf Erden. Und genauso präsentiert er sich ja, aber ein gutmütiger. Auf der einen Seite gibt es einen Handlungsstrang mit dieser Chance im Boxen und auch die Chance, aus der Armut rauszukommen. Und auf der einen anderen Strang gibt es mit einer Liebesgeschichte mit der Adrian, mit der Schwester eines seiner besten Freunde von Pauli. In die verschaut er sich ein bisschen und der will er näher kommen und die ist aber sehr schüchtern und das geht jetzt nicht so schnell, es dauert ein bisschen, löst sich aber alles in Wohlgefallen auf. Zum Boxkampf kommt es so, dass Apollo Creed ist der amtierende und ich glaube ungeschlagene Weltmeister und eine totale glanzvolle Figur, so wie Muhammad Ali, also laut und eloquent und lustig. Aber der hätte einen Kampf vereinbart, aber der Gegner muss dann absagen, ich glaube aus Krankheitsgründen. Dann muss er auf die Schnelle einen anderen Gegner finden, es will aber niemand gegen Apollo kämpfen. Und so entwickelt der dann mit seinem Team die Idee, ja, man könnte ja einen Außenseiter mal die Chance geben, ja, als besonderer Gag. Und da schauen sie sich so Boxernamen durch und stolpern dann über den Namen nicht Apollo Creed, sondern der Italian Stallion, ja, weil das so der Kampfname von Rocky Balboa ist und suchen den aus und Rocky sagt dann nach kurzer Überlegung zu, will die Kohle und hat das große Ziel, gar nicht einmal, also eigentlich sehr bescheiden, gar nicht einmal den Sieg vor Augen beim Training, sondern er will über die Runden kommen, das ist sein großes Ziel. Und gemeinsam mit seinem Trainer Mickey trainiert er dafür und gewinnt auch. Nicht, sondern kommt aber über die Runden, das kann ich auch schon sagen. Und er schafft es, Adrian davon zu überzeugen, dass sie ihn heiratet. Olli, war das eine gute Zusammenfassung?
Nein. Also schon rein informationsmäßig schon. Also jeder, der den Film nicht kennt, kennt sie jetzt aus.
Ja.
Auf jeden Fall. Und du hast es so gut gemacht, wie man es machen kann, wenn man nebenbei nur was erledigen muss. Das ist völlig okay. Um die kurz vielleicht rauszuspielen und dann kannst du vielleicht die eine oder andere Sache, die du dann nebenbei managen musst, beruflich kurz dem dich annehmen, weil ich habe mir aber lustige Facts herausgesucht, die zu Rocky passen. Und zum einen, es gibt ja die Schildkröten, die da, also die Adrian arbeitet ja in einem Zoo-Verkaufsladen und also wo man Tiere verkauft und der Rocky kaufte dort Schildkröten und die Schildkröten, die da 1976 das erste Mal vorgestellt worden sind, uns als Zuschauern, die sind tatsächlich bis zumindest 2006 genau die gleichen Schildkröten gewesen. Die spielen da wieder mit und es sind nach wie vor auch die gleichen Tiere. So, finde ich, habe einen netten Fun-Fact gefunden.
Absolut. Genau. Olli, ich habe nur ein Wort der Woche mitgebracht.
Okay, das war's schon wieder. Okay, dann lass ich mit einem Fun-Fact erzählen wieder. Bitte, Wort der Woche.
Das Wort der Woche. Das Wort der Woche ist... Na, Olli, liest du vor. Kannst du sehen.
Das war doch das mit dem Linksausleger, gell? Ah, da ist es. Linksauslage. Die Linksauslage ist die Grundkampfstellung der, Achtung, Rechtshänder. Das linke Bein und die linke Hand sind vorne. Über 80% aller Boxer sind Linksausleger. Nicht selten haben Linksausleger gegen Rechtsausleger große Schwierigkeiten zu boxen, da alle Aktionen im Ring seitenverkehrt vorgetragen werden.
Und das, lieber Olli, war die große Schwierigkeit für Apollo Creed gegen Rocky Balboa. Und okay. Deswegen haben ihm auch viele Berater abgeraten, weil Rocky nämlich ein Rechtsausleger war. Mhm. Und da haben alle gesagt, ja, Apollo, kannst nicht gut, da wirst du nicht gut aussehen gegen den. Aber er wollte es natürlich als Champ und bester Boxer aller Zeiten beweisen und trotzdem gegen den antreten. Genau, so war das. Ist dann ins Auge gegangen. Im zweiten Teil, und so viel kann ich schon spoilern, wir werden einen eigenen Podcast über Rocky 2 dann nur machen, aber im zweiten Teil lernt Rocky dann um. Er wird vom Rechtsausleger zum Linksausleger und das ist was nur ganz, ganz wenige Boxer schaffen. Aber dazu mehr in Teil 2. Jetzt geht es einmal ein bisschen um die Produktion. Und wir haben jetzt schon bei einigen Filmen über die Produktionszeit und Dauer und sowas geredet. Darum möchte ich das da auch machen. Und der Film wurde in einer Drehzeit von nur 7 Wochen und einem Budget von ein bisschen über $1 Million veranschlagt, konnte aber für eine geringere Summe von etwa $1 Million in nur 28 Drehtagen fertiggestellt werden. Ist eigentlich unvorstellbar, weil allein ich wahrscheinlich die Kampfszenen da 14 Tage davon gebraucht haben.
Na, da müssen sie ja fast Tag und Nacht durchgedreht haben.
Mhm. Das kannst du auch nicht machen, weil es vorgeschriebene... Also im Vertrag darfst du ja nicht mehr als 12 Stunden drehen. Und da brauchst du wieder Ruhezeit. Aber das können wir anders mal besprechen. Die Dreharbeiten dauerten ab Februar 1976 ungefähr eineinhalb Wochen in Philadelphia an, wo man die Außenaufnahmen abdrehte, bevor man dann den Film in Hollywood fertigstellte. Wegen des enormen Kostendrucks inszenierte man fast ohne Studiokulissen in realen Wohnungen. Das heißt, die Wohnung vom Rocky, du hast sie jetzt vor Augen, Olli. Es war eine echte Wohnung. Okay? Die war nicht so hergerichtet. Die war so.
Ja, das wirkt auch so. Also das Flair in Philadelphia ist tatsächlich sehr gut eingefangen. Ist eine der großen Stärken, finde ich, von dem Film. Und jetzt, wo ich das weiß, dieses Detail, kann ich mir dann kann ich das noch umso mehr so empfinden, wenn ich ihn mir wieder mal ansehe.
Es war so, dass zum Beispiel nur für einen Tag, für einen einzigen Tag, also für 12 Stunden, wie ich vorher schon gesagt habe, genügend Statisten engagiert wurden, die dann im Kampf quasi den Hintergrund ergeben haben. Ganz oft, und wenn du den Film jetzt nur mal bewusst anschaust, siehst du, dass während der Kämpfe der Hintergrund dunkel erscheint, also dass man eigentlich keine Leute sieht. Das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu sparen.
Sehr interessant.
Und der kostengünstige und teils konventionelle Charakter des Films beruht auch teilweise auf den Einsatz von der speziell für den Film eigentlich erfundenen Steadicam.
Ja. Was ist das genau denn, diese
Steadicam? Steadicam, das schnallst du dir um. Das wirkt dann wie so ein verlängerter Roboterarm, der aus deinem Bauch rauskommt. Und da hängt die Kamera drauf. Raus? Aus dem Bauch. Aber du schneidest das um wie so ein Kampfanzug ein bisschen. Und auf diesem ausfahrbaren Arm schwebt dann die Kamera und macht die Bewegungen flüssiger. Und du brauchst keine Schienen legen und mit einem Dolly dann drauf fahren, sondern du kannst dich eigentlich bewegen, du kannst es dann tragen, ist ja nicht schwer. Und du kriegst trotzdem ruhige Kamerabewegungen zusammen. Okay. Nicht so, wie wenn du es mit Handkamera filmst.
Ja, also die natürlich die zusätzlich zur Musik, über die wir dann nur kurz reden werden, sind natürlich diese Kampfszenen schon so Gänsehautmomente. Und wenn die da also eine spezielle Kameratechnik verwendet haben, dann verstehe ich das auch, dass das so zukunftsweisend war. Interessante Sache, was du uns da erzählst. Du, und sag mal, die Stufen, die Rocky da raufläuft in Philadelphia, gibt's die wirklich oder wie ist denn es um diese Stufen, die er da während des Trainings emporrennt, bestellt?
Kannst du die Frage bitte nochmal stellen?
Ja, und sag mal, die Stufen, lieber Grisse, die der Rocky da während des Trainings emporrennt, die gibt's ja wirklich. Die wollte ich im Sommer 2019 besuchen, kurz bevor die ganze Corona-Sache war, weil ich ja nochmal in New York und wir wollten da eventuell über Philadelphia fliegen, um da die Stufen raufzulaufen und dann mit dem Taxi nach New York fahren. Aber wir haben dann doch den direkten Flug nach New York genommen. Und wie ist das? Hast du da etwas genauere Informationen über dieses Setting?
Selbstverständlich, Olli. Aber auch eine schöne Geschichte von dir. Du hast das immerhin, also du warst fast dort. Und mit dem Taxi nach New York wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Ja, natürlich weiß ich, welche Stufen Rocky raufgerannt ist. Ist ein ikonisches Bild eigentlich, oder? diese Stufen gehören zum Philadelphia Museum of Art, das Kunstmuseum Philadelphias sozusagen, für unsere non-English-speaking Audience. Genau.
Okay.
Das war, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich war noch nicht dort.
Mittlerweile steht da, glaube ich, eine Rocky-Statue, wenn ich richtig informiert bin. Also,
es ist auf jeden Fall im Film wurde im dritten Teil wird die enthüllt, ja. Aber ich glaube, die steht nicht wirklich dann dort, wo sie im Film steht, oder? Olli, die steht doch woanders. Das hast du mir wieder. Ich habe mich nicht für Teil 3 vorbereitet, darum habe ich damit nicht.
Na, macht ja nichts.
Gerechnet.
Das, das wäre in meiner Gedankenwelt so gewesen. Also, wenn ich wirklich über Philadelphia nach New York geflogen wäre, dann wäre ich halt da raufgerannt und hätte die Statue gesucht und wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen, dass sie dann...
Ja, sie steht irgendwie davor oder so. Aber das so, bei Teil 3 kann ich euch da mehr dazu erzählen. Entgegen der ursprünglichen Fassung gibt es den heroischen, jedoch gescheiterten Rocky ein befriedigendes Ende, das so eigentlich nicht vorgesehen war. Habe ich das jetzt richtig vorgelesen? An einem einzigen Nachdrehtag wurde die Schlusssequenz neu eingespielt, in der der geschlagene Rocky Balboa als moralischer Sieger, und da muss man, das muss man bei Rocky immer eigentlich ganz laut sagen, also er war immer moralisch tippitoppi, oder? Propagandamäßig tippitoppi, er war immer moralischer Sieger. Auch in Teil 1 verlässt er als moralischer Sieger die Arena. Und die schüchterne Adrian, die Liebe seines Lebens, das hat er damals wahrscheinlich noch nicht geahnt, aber es stellt sich als Liebe seines Lebens dann im Lauf der nächsten 8 Teile heraus, nimmt er in die Arme. Und in diesem Augenblick wird dann das Bild eingefroren und ja, da ist er voll zerschlagene Fresse und ja.
Ja, Abspann. Das ist eine wunderschöne Idee eigentlich, dieses Einfrieren des Bildes und jeder lehnt sich nochmal zufrieden, obwohl er verloren hat, zurück in seine Couch und genießt dieses.
Denkt
dieses
nur mal über den Film nach. Olle, wir haben eine Kulturstube.
Na, warte mal, aber was war die ursprüngliche Fassung gewesen? Das möchte ich jetzt schon wissen.
Weiß ich nicht.
Ach so.
Wir haben eine Kulturstube.
Echt? Wow! Okkulti hat die Leber.
Also eigentlich haben wir es noch nicht, aber ich habe mir gedacht, ich spreche sicherheitshalber mal ein, falls er noch kommt. Und jetzt war Ende Kulturstube. Wow. Kulturstube, wow. immer interessant. Oder? Was der schon wieder rausgeholt hat.
Unglaublicher Mehrwert. Danke. Danke.
Danke, Kultmeister.
Für diese, boah, ich bin ja hin und weg.
Aber jetzt, wo wir schon über Erfolg sprechen. Mhm. Das weltweite Einspielergebnis betrug 225 Millionen Dollar. Ja, 10% davon, Olli, schnell. Wie viel ist das?
Was ist was?
10% von 225 Millionen?
22,5 Millionen.
Ja. Mhm. Hat er ganz schön Kohle gemacht damit, das Sly. Auch bei den Oscars war der Film sehr erfolgreich, nämlich als bester Film, beste Regie und bester Schnitt, also 3 Oscars.
Eine feine Sache.
Jetzt, ja, also hat natürlich dann...
Wenn es nach mir geht, hätte er gerne noch ein paar mehr Oscars abräumen können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er dann später den Film Oscar auch gedreht hat, der mir persönlich auch sehr gut gefällt.
Genau. Olli, erzähl uns mal ein bisschen was über die Synchronisation, weil ich glaube, die meisten werden das... Weißt du, Adrian, während sie auf Deutsch gehört haben. Und es hat nicht der Sylvester Stallone eingesprochen. Wer war denn so da? Kennst du da ein bisschen was, also Synchronsprecher? Wer war das? Wer war da am
selbstverständlich.
Start?
Selbstverständlich kann ich dir was erzählen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich, weil du es jetzt gerade erwähnst, heute das erste Mal, weil ich ein bisschen Zeit gehabt habe, mir ein paar Szenen auf Englisch angeschaut habe. Ich habe den Film immer auf Deutsch gesehen, noch nie auf Englisch. Und ich finde, er ist sehr, sehr gut synchronisiert, das einmal vorweg. Zumindest der Sylvester Stallone in erster Linie. Aber es ist schon sehr, sehr cool, ihn auch einmal auf Englisch zu hören. Aber auf Deutsch, lieber Chrisse, und da wird es jetzt auch einige Leute geben, denen es da jetzt wie Schuppen von den Augen fällt, diese Information. Und zwar spricht den Sylvester Stallone nicht der Thomas Danneberg, der normalerweise dem Sylvester Stallone sein Hauptsprecher ist. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast, weil er spricht ja auch Terence Hill oder Arnold Schwarzenegger und so, sondern Jürgen Prochnow.
Und das ist, den kennen wir ja alle als Das Boot, oder? Das ist ja der Kapitän, Leute, Herr Kaloi. Hätte ich bis vor ein paar Wochen, wo ich mich begonnen habe, mich für den Podcast vorzubereiten, nicht gedacht, dass das der ist.
Ja, und selbst ich, der größte Synchronisationsanalytiker Deutschlands und Österreichs, selbst ich habe es nicht gewusst. Und das ist ja schon eine große Nummer auch in Hollywood gewesen, natürlich, auch als Schauspieler eben. Nicht nur Das Boot, sondern einige andere Dinge auch. Beverly Hills Cop 2 zum Beispiel. Oder,
aber das war ja alles nachher. Also Boot war nachher.
Ja.
Und Boot, ich glaube, dass die Synchronsprecher generell dann in Hollywood eigentlich keine große Nummer sind, weil das denen ja egal ist, ob das wer das für den deutschsprachigen Raum oder für den chinesischen Raum spricht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber halt für uns jetzt in der Retrospektive einfach eine interessante Sache, dass ein so bedeutsamer Schauspieler dem Sly die Stimme geliehen hat. Und übrigens, ganz interessant, der Thomas Danneberg, auch das haben wir für unsere eifrigen Podcast-Stammhörer schon mal besprochen.
Was macht der Danneberg? Nix, oder?
Der hat seine Karriere mittlerweile beendet, seine Synchronsprecherkarriere, da er ja erblindet ist. Und hat die letzten Sylvester Stallone-Geschichten dann auch nicht mehr sprechen können. Und sonst auch natürlich seine ganzen Helden nicht mehr. Und in den letzten Filmen und auch in den letzten Rockies hat der Brochnow das dann wieder übernommen. Weil der Brochnow spricht nur Rocky 1 und Rocky 2 und ab Rocky 3 spricht der Thomas Danneberg.
Gell? Faszinierend. Ich habe alle Filme irrsinnig oft gesehen und natürlich auch meistens auf Deutsch. Als Kind, das wäre mir nie aufgefallen.
Ja, deswegen hast du mich.
Wow. Wir müssen aufhören beim letzten Creed 2, da ist es mir aufgefallen, dass er wieder eine andere Stimme hat. Ja. Und das hat mich eigentlich sehr genervt, aber dass das eigentlich die Originalstimme ist, habe ich wirklich nicht herleiten können. Ne?
Ja, ansonsten gibt es nicht so extrem Spannendes zu erzählen über die anderen Synchronsprecher, also die Adrian ist relativ unbekannt, spielt ein paar Mal bei Bibi Blocksberg Folgen eine Nebenrolle, aber sie spricht auch schon bei der Pate zum Beispiel, die Talia Shire. Und der Burt Young, also der Pauly, der ist vielleicht noch ganz interessant, denn der wird von Klaus Sonnenschein gesprochen. Und der Klaus Sonnenschein ist der Stammsprecher von Danny DeVito unter anderem. Und spricht in fast allen Filmen. Batman und was weiß ich, Mars Attacks. Ja, alles Mögliche. Und auch spricht er zum Beispiel den John Goodman.
Ah.
Mhm, genau. Und auch spricht er den Morgan Freeman. Genau. Und ja, in ein paar wenigen Rollen spielt er zum Beispiel auch in Christopher Lee oder in Gene Hackman, unseren Freund. Ja. Und Apollo ist auch noch erwähnenswert, weil der Apollo ist die Hauptstimme von Charles Bronson. Genau. Also der spricht cool. Zum Beispiel auch noch in Oma Sharif und so, in Dr. Zhivago und anderen
Dingen. Nein, das brauchst du nicht so abtun. Das ist einer der größten Filme aller Zeiten. Ja,
absolut.
Stimmt. Spricht er den Oma Sharif in Laurenz von Arabien?
Na, leider. Aber
nur in Dr. Zhivago.
Nein, Dr. Zhivago, in Schöne Isabella, in die Nacht der Generale, in Che und in Top Secret und in Das schönste Kleid der Welt als Marquis Hippolyte. Gullivers Reisen, einer deiner Lieblingsfilme, glaube ich. Und Der 13. Krieger. Das war der kurze Ausflug in die Synchronisationswelt von.
Passt, zum Soundtrack könnte man auch noch ein bisschen was sagen. Es war ja so, nach wie vor diese Fanfare sehr bekannt, oder? Sing's einmal vor, Olli. Dieses wunderschöne Lied hat Bill Conti geschrieben. Rocky Original Motion Picture Score. Genau. Bill Conti. Mittlerweile gibt es übrigens 8 Teile, habe ich eh schon gesagt, der Rocky-Serie. 2 unter dem Namen Creed. Da hat es einen Relaunch gegeben. Creed, wir haben den ersten Teil gemeinsam im Kino gesehen, alle, erinnerst du dich? Und danach sind wir zum Elstner gegangen. Und haben einen sehr seltsamen jungen Mann kennengelernt, der uns gesagt hat, dass er ein Gott ist. Erinnerst du dich daran noch?
Der Paul Bearer?
Hm? Ja. Was gibt's denn Persönliches dazu noch?
Na, Grüße. Hast du das jetzt, ich weiß, du hast gleichzeitig gerade eine Nachricht bekommen, aber...
Ich hab den Schmäh verstanden, ja, weil wir beim Elstner zwei Wochen vorher haben wir Paul Bearer getroffen.
Dann hätten wir jetzt schon wirken müssen. Ja. Das habe ich jetzt erwartet.
War gut.
Okay, mit dem bin ich nicht ganz zufrieden, aber ich nehme es zur Kenntnis. Ja, aber ich kann mich ja an diesen Typen nur erinnern, den du meinst, der was geplant hat. Der wäre Gott. Das war tatsächlich... sehr merkwürdige Situation. Was
genau. Man
in diesem Elstner alles erlebt, ha? Diesen Typen, der Mann, der ist Gott, und den Paul Bearer trifft man. Ganz skurrile Leute sind da unterwegs. Inklusive uns.
Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass wir jetzt den Podcast über Rocky gemacht haben. Definitiv ein Franchise, das mich wieder mal geprägt hat als Kind, als Jugendlicher. Jeden der Rocky-Filme, abgesehen von den zwei Creed-Filmen, habe ich sicher über 10-mal gesehen. Sogar den Rocky 5. Nein, Rocky 6 dann auch nicht mehr. Rocky 6 habe ich wahrscheinlich 3-4-mal gesehen. Aber die ersten 4 habe ich unzählige Male gesehen. Also den vierten im Speziellen. Dritten und vierten habe ich wahrscheinlich, also den vierten. Kann sogar sein, dass ich den 100-mal gesehen habe insgesamt mittlerweile. Wow. Jetzt geht es aber ganz schön zu bei mir im Hintergrund. Ha?
Ja, das ist wahrscheinlich nicht, pro Mal, wo du den gesehen hast, klingt es einmal.
Bing.
Genau, ja. Na, ja. Super, toll, der Podcast, man hat natürlich schon ein bisschen gemerkt, bist du mit deinen Gedanken auch nicht nur hundertprozentig da. Das macht nichts, das hast du super gemacht und...
Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
Bringen wir zu Ende, warte mal kurz. Olli, was hast du noch abgesehen? Meine, mir hat das voll geprägt, ja. Geprägt ist jetzt so ein schweres Wort, aber mir hat es halt, mir da voll taugt. Rocky war einer meiner Helden. Wie war das bei dir?
Absolut. Ich habe diese Filme geliebt, als Jugendlicher schon. Und die Emotionalität ist so gegeben wie in fast keinem anderen Film. Ein Gänsehautfilm, möchte ich fast sagen. Und was mir im Nachhinein jetzt aus der 2020er Sicht einfach schon sehr, sehr taugt, ich weiß, wir werden über die anderen auch noch sprechen, über die anderen Teile, aber jetzt als Gesamt-Franchise gesehen, finde ich es einfach wirklich bemerkenswert, dass diese Figur immer sich Schicht für Schicht hinzufügt oder der Figur hinzugefügt wird, und das mag ich. Ich mag, dass nicht einfach das glorifiziert wird, dass der Sylvester Stallone, okay, er ist nochmal rein in den Ring Mitte, also 2006 oder wann Rocky Balboa trat worden ist. Aber das war trotzdem so gemacht, dass es okay ist. Und ansonsten wird diese Figur so gezeichnet, wie sie auch wirklich sich entwickeln hätte können. Und das taugt mir sehr, sehr, sehr. Und das mag ich.
Ey, und man hat es ja nicht oft, dass man über 40 oder vielleicht sogar länger, also 50 Jahre irgendwann, weil Creed 3 wird sicher noch was kommen, oder gehe davon aus, dass man einen Charakter so lang begleiten kann, oder?
Absolut. Und was mir auch, als das mein abschließendes positives Resümee und positive Gedanke, den ich dazu noch habe, ist, ich glaube, wenn der Rocky mal zulangt, ich glaube, der Glück ist ordentlich. Ich glaube,
der Glück
ist, wenn der zuhaut, dann...
Aber was,
dann,
was man beim Rocky auch sagen kann, er vertraugt dafür Glöckchen. Weil ich glaube, die ersten 3 Runden in jedem Teil Glück jetzt nur bei ihm. Da teilt er noch gar nicht aus.
Das stimmt. Ein guter Mann. Ein guter Mann.
Ich höre was.
Ja, ich höre es auch. Ich höre es. Es knistert sich herein. Es ist schon wieder am Ende, sind wir angelangt. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Danke.
Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der Rocky ist ein sehr, obwohl er Boxer ist, sehr friedliebender Mensch. Das kommt auch außer in den Filmen. Und ich glaube, er wollte in der Welt Frieden stiften. Und deswegen frage ich dich, lieber Christian, was magst du lieber?
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Weltfrieden oder Bananen?
Ja, komm. We'll be right back.